viel später, vielleicht ein Jahr oder noch länger, nachdem wir keine Kontakt mehr mit den Eheleuten X hatten, erschien bei mir eine Analysantin des Herrn Dr. X, eine Anwältin, die mir eine Schwierigkeit unterbreitete, und zwar deswegen kam sie auch im Auftrage von anderen zu mir, weil sie wusste, dass wir uns von den Eheleuten X distanziert hatten, und erzählte mir folgende Geschichte, die ich nicht anders als grauenhaft bezeichnen kann. Dieser Dr. X ist auf geistige Ab- und Irrwege geraten, der die Befreiung des Menschen von Hemmungen, speziell in sexueller Hinsicht, in der Weise ungeistig zu praktizieren versuchte, indem er zu seinen sämtlichen Patientinnen geschlechtliche Beziehungen aufnahm, die Patienten unter sich, ich möchte fast sagen, anfeuerte, geschlechtlich miteinander zu verkehren, und im Irrglauben, dass das eine Befreiung bewirken könnte, also für einen Analytiker einen sehr groben Fehler. Und dabei passierte das Tragische, dass dieser Dr. X an Gonorrhoe erkrankte oder erkrankt war und eine Reihe von Patientinnen infizierte, die ihrerseits ihre anderen Partner infizierten. Und in dieser Situation kam diese Anwältin, die also auch eine Patientin von dem Dr. X war, zu mir. Glücklicherweise hat sie bedacht, als Beteiligte sich doch zu beraten. Ich habe mir den Fall überlegt und habe ihr gesagt, hören Sie zu, das gibt eine furchtbare Geschichte, wenn das vor Gericht ausgetragen werden muss, obwohl es sehr strafbar ist, sehr strafbar und sehr schwer bestraft würde, was der Mann getan hat von Abhängigen, mit Abhängigen, glaube ich, dass sachlich, nüchtern, affektfrei betrachtet, das Richtige wäre, diesen Mann aus der Schweiz zu entfernen, raschestens, und nach außen hin die Geschichte nicht in Erscheinung treten zu lassen und es bei der Behandlung durch den Hautarzt und durch einen anständigen Psychologen bewenden zu lassen. Sie fragen mich ja, wie kann man das dann machen? Und ich hatte die Vermessenheit, die sich aber nicht als Vermessenheit, sondern als ein inneres Wissen, als ein innerer Glaube, eine innere Überzeugung erwies, ihr zu antworten: Ich verspreche Ihnen, dass Dr. X die Schweiz mit seiner Frau innerhalb 24 Stunden verlassen haben wird. Ich habe ihn dann kommen lassen zu mir und habe nicht sehr lange, eine halbe bis dreiviertel Stunden, ganz leise mit ihm gesprochen. Am Ende dieses Gesprächs brach er zusammen. Er hatte kapiert. Ich habe es ihm begreiflich gemacht, was er angestellt hatte, und hat sich verpflichtet, innerhalb 24 Stunden mit seiner Frau die Schweiz zu verlassen. nüchtern wie ich bin, habe ich an den Bahnhof begleitet. Das war die Angelegenheit Otscheret.
Wiederholen Sie es noch einmal, das war die Angelegenheit.
Das war die Angelegenheit Dr. X. Fragen Sie.
Herr Rosenbaum, wie war es gewesen? Sie haben gesagt, dass die Schweiz nicht judenfreundlich war, sondern es gab auch Vereinigungen in der Schweiz, die parallel liefen in den 30er Jahren zum deutschen Nationalsozialismus.
Es gab in der Schweiz den sogenannten Frontismus. Die Front oder die Fronten, das waren die Schweizer Nazis, die, wie es bei Epigonen und Mitläufern der Fall ist, sich mindestens so fanatisch, wenn nicht fanatischer benahmen als die Lehrmeister. Die gaben auch eine Zeitung heraus, die Front, nach Nazi-Muster. Und die Front wurde von einem Zeitungsverkäufer am Bellevue-Platz zum Beispiel verkauft. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal an den Bellevue-Platz kam und da stand dieser Zeitungsverkäufer und rief, was auf seinem Waschzettel stand, rief die Front, Neues über Jud Rosenbaum, die Front, Neues über Jud Rosenbaum. Das ist der eine Aspekt. Ein anderer Vorfall war der folgende. Ich war mit meiner Frau an einem Abend ausgegangen. Wir wohnen ganz in der Nähe von Bellevue. Gingen gegen das Bellevue und da war eine Frontdemonstration. Wir blieben stehen und da merkte ich, dass einige dieser Frontisten mich erkannt hatten und da irgendwelche Anstalten trafen, etwas zu provozieren. Nun wäre es ja völlig sinnlos gewesen, mich da auf eine Schlägerei mit einer Meute einzulassen. Und meine Frau sagte leise zu mir, komm, wir gehen langsam zurück zu uns. Das taten wir auch, so unauffällig wie möglich, jedoch es folgten uns so etwa ein Dutzend dieser Burschen, noch etwas, also noch etwas unentschlossen, machten sich aber gegenseitig Mut und als wir langsamen Schrittes an unserem Tor, am Tor unseres Hauses, ein Eisentor, ankamen, wollten die eigentlich tätlich werden. Während ich das Tor mit dem Torschlüssel aufmachte, hat meine Frau ihren Schirm auf den Köpfen dieser Burschen zerschlagen und die waren so perplex, dass wir dann ungeschoren in Ruhe in unser Haus kamen und ich hinter denen mein Tor wieder schloss. Meine Frau war auch jung, die war sehr resolut. Und zwar, dass so etwas machte sie kühlen Blutes. Sie regte sich nicht ungebildet auf.
Aber bei diesen, wenn ich das mal mit sehr viel Vorsicht in Anführungszeichen Äußerlichkeiten nennen darf, bei diesen Äußerlichkeiten blieb es ja nicht. Die Frontisten bekamen ja auch etwa in den Anwaltsvereinen Einfluss.
Ja, natürlich, auch. Ein Schulkamerad von mir, Sohn eines Oberrichters, war Frontist. Aber wie die Kerle sind, er blieb mit mir auf Du und so, wir sind anderer Meinung. Er sagt, nein, ich habe ihm gesagt, nein, du bist ein Schafsäckel und ich bin ein Jude. Das ist der Unterschied.
Notwendige Auseinandersetzungen gab es ja dann auch auf der Ebene hin und wieder des Tanzparketts.
Ja, das, ja, ja. Man sieht, dass Sie sehr im Bilde sind. Das ist der Fall Wiesinger. Den kann ich ruhig mit vollem Namen nennen. Der Wiesinger war ein Professor am Polytechnikum. Und es ist sonderbar, mit den Antisemiten, mit denen ich zu tun hatte, das waren meistens große, starke Kerle. Mit dem Wiesinger ist mir Folgendes passiert. Ich war der Anwalt, auch hier kann ich den Namen nennen, des Herrn Werner, der einige Jahre, wenige Jahre, vielleicht 5, 6, 7 Jahre älter war als ich. Und zwar wurde ich Anwalt des Herrn Werner, weil ich vorher Anwalt seiner Eltern und der Firma seiner Eltern gewesen war. Eine belgische Weltfirma, Schiffsbau, Schiffstransporte, Öl, das sind so die Stichworte. Eine Firma von sehr großen Ausmaßes. Und dieser Werner, dieser etwas ältere junge Mann als ich, der war, wie das Firmatradition war, in der Firma tätig, aber dort bewährte er sich nicht. Er war ein bisschen ein Playboy, ein liebenswürdiger Playboy, der er übrigens heute, nachdem er weit über 90 Jahre alt ist, immer noch ist. Ich kenne den heute noch, der hat ein ganz kleines Gut in Frankreich, dessen Sohn, auch ein bisschen Playboy, aber ein charmanter Mann, ein Maler, der wohnt hier in Ascona, das ist der berühmte Fred Werner hier, auch ein alter Mann, auch ein alter Mann. Ich war Anwalt dieser großen Firma geworden, als blutjunger Anwalt, gestützt auf ein Missverständnis. Die Firmainhaber hatten mich verwechselt mit einem Anwalt ähnlichen Namens und es kam zu mir herein ein hochgewachsener, französisch sprechender, sehr edel aussehender Herr, der stutzte, als er diesen ganz jungen Mann da saß, und der frug mich: C'est vous, c'est bien vous, le spécialiste pour le droit des actions. Sind Sie wirklich der Aktienrechtsspezialist? Ich sagte, ja, ich bin es. Und so wurden die meine Klienten und waren mit mir auch zufrieden. Ich habe für die ganz große Sachen zu erledigen gehabt, auch in Frankreich und so weiter. So lernte ich diese Familie kennen, die dann für diesen, tu nicht gut, ist viel zu viel gesagt, für diesen Playboy, der in der Firma nicht zu brauchen war, irgendeine Beschäftigung suchten. Und dann war damals der Monte Verità, also der ganze Monte Verità mit seinen 15 Häusern und allem zusammen zu verkaufen. Da haben sie gedacht, das wäre vielleicht ein ganz nettes Spielzeug für den Jungen, und kauften den ganzen Monte Verità diesem Jungen, der sich dann später nicht sehr bewährte, worauf die beschlossen, den Monte Verità zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob weit unter Preis oder zu dem Preis, den sie gekauft hat. Kurz und gut, die machten ein Inserat und der Monte Verità war für 360.000 Franken zum Verkauf ausgeschrieben. Dieses Inserat hat gelesen oder hat zur Kenntnis bekommen der Bankier Baron von der Heydt. Das war der Bankier des deutschen Kaisers. Der Baron von der Heydt hat sich dafür interessiert, und wie es so die Bankiers und die Barone haben, er hat gelesen 360.000, also offeriere ich die Hälfte, 180.000. Woraufhin die Familie Werner mich beauftragte, diesen Verkauf an den Baron von der Heydt zu perfektieren oder mich darum zu kümmern und das mich mit ihm zu verständigen. Und als ich frug, ja, auf welcher Basis wollen Sie denn äußerstenfalls verkaufen, haben Sie gesagt, das ist uns ganz gleichgültig, auch für die 180.000 Franken, wir wollen diese Geschichte loswerden. Und ich sagte aber, liebe Klienten, das ist ja ein ganz unvernünftiger Preis, das ist, die Liegenschaft ist doch unendlich viel mehr wert. Tun Sie doch nicht wegwerfen für 180.000 Franken. Worauf ich die Hautaine, Hautaine ist von oben herab, Antwort bekam, dann kaufen Sie es doch, wenn es so günstig ist. Worauf ich sagte, ich habe das Geld nicht. Worauf ich die Antwort bekam in Befehlsform, alors faites ce que l'on vous dit, dann machen Sie, was man Ihnen sagt. Und ich bin derjenige, der wirklich zähneknirschend den ganzen Monte Verita an den Herrn von der Heydt für 180.000 Franken verkauft habe. Gut. Währenddem der junge Werner auf dem Monte Verita hauste, also dieser Sohn, der konnte mit Geld nicht umgehen und hat einen Gast oder Kunden des Monte Verita angepumpt, wenn ich nicht irre, um 20.000 Franken oder auch 50.000. Ja. Und der, wissend, dass er es da mit diesem sehr reichen Sohn zu tun hat, für den die Eltern auch einspringen werden, notfalls, auch wenn es hinter dem Rücken der Eltern macht, hat ihm das Geld gegeben. Und als es dann als Zurückgeben ging, verlangte er dieser Professor Wiesinger, ich glaube, ich habe den Namen genannt, den doppelten oder dreifachen Betrag, also einen niederträchtigen Wucherzins. Und dann hat mir der junge Werner, hat mich mit der Wahrung seiner Interessen betraut. Und ich habe also gegen den Wiesinger prozessiert, habe ziemlich kurzen Prozess gemacht, Zivil- und Strafprozess, also Strafanzeige wegen Wucher. Da war ein sehr nettes Intermezzo. Es war zuerst die Friedensrichterverhandlung, wo die Parteien persönlich zu erscheinen haben, es sei denn, sie wohnen nicht am Ort, der wohnte in Zürich und ich, meine Klienten in Ascona, in Belgien, so dass er persönlich kam, der Professor Wiesinger, und ich im Namen der Gegenpartei. Und dann machte der Wiesinger eine antisemitische Bemerkung, über das östliche, irgend so etwas in mich. Und der Friedensrichter hat dann gesagt, Herr Professor, bei, ich weiß nicht, 100 oder 120 Prozent Zins würde ich die Himmelsrichtungen aus dem Spiele lassen. Eine sehr, sehr hübsche Antwort. Nun fand kurz darauf der erste Presseball in Zürich statt, im neu eröffneten, glaube ich, Kursaal, also im Kursaal, wo tout Zürich, ganz Zürich, war natürlich, und ich mit meiner Frau, die eine sehr schöne Frau war, eine d'une sobre élégance, von schlichter Eleganz, und bei einem der ersten Tänze tanzte ich mit meiner Frau und der Professor Wiesinger, der ungefähr einen Kopf größer war als ich, tanzte mit der Frau Regierungsrat Wettstein, eine ursprüngliche Bulgarin oder Armenierin, die einen Schweizer geheiratet hatte, eine sehr hübsche, aber ganz kleine Frau, so dass dieser Riese Wiesinger ziemlich wie ein Haken neben der tanzte, um die Höhe zu halten. Wir tanzten aneinander vorbei, worauf der Wiesinger zu seiner Tänzerin von oben herunter, mich anblickend, sagt: Diese Juden, die drängen sich doch überall herein. Worauf ich stehen blieb und sagte: Herr Professor, noch so eine Bemerkung und Sie kriegen von mir eine Ohrfeige. Worauf der Wiesinger antwortet: Die können Sie gerade von mir haben. Worauf ich die Wange hinhalte und er haut mir eine Ohrfeige herunter, wirklich um einen Stier niederzuwerfen, worauf ich den innerhalb von Sekunden halb zu Tode geschlagen habe. Ich habe ihm die Nase so zerbrochen, dass sie nie ganz wieder geflickt werden konnte. Er hat eine seit, vielleicht hat er vorher schon eine schiefe Nase gehabt, weiß ich nicht, aber jedenfalls hat er nachher mit Sicherheit eine schiefe Nase gehabt. Das war der Fall Wiesinger.
Kam dazu noch ein Insult gegen Ihre Frau, dass er den Namen Sarah verwendete?
Nein, nein, nein. Warum haben Sie sowas gehört? Die Prozesse, sowohl der Zivil- wie der Strafprozess, brauchten nicht durchgeführt zu werden. Im Anschluss an diesen Vorfall, Herr Wiesinger hat klein beigegeben. Ich weiß, dass dieser Vorfall im Kursaal, diese unilaterale Schlägerei, möchte ich fast sagen, ein Nachspiel hatte. Es gab dann ein Verwaltungsverfahren am Polytechnikum und es ist mir dann mitgeteilt worden, dass es wirklich sich schwer vermeiden ließ. Man hat ihn nicht relegiert, man wollte ihn also vom Polytechnikum ausschließen. Das ist ihm also erspart geblieben.
Und Wiesinger war ein Mann deutscher Nationalität?
Der war ein Deutscher, Eisenbahnspezialist, war offenbar ein sehr guter Fachmann. Sonderbarerweise fällt mir jetzt, in dieser Sekunde fällt mir ein, dass vor einigen Monaten traf ich eine mir unbekannte Dame, die mir lächelnd sagte: Mein Name wird Ihnen etwas sagen. Sie sagte: Mein Name ist Wiesinger. Ich bin die Tochter des Professor Wiesinger. Und Sie sind ja Herr Rosenbaum. Ja, ja. Die hat es mir also offenbar nicht verübelt, sie scheint ihren Papa gekannt zu haben.
Herr Rosenbaum, Ihr Vater ist des Öfteren aufgetaucht, Simon Rosenbaum. Wie war das Verhältnis später dann zwischen Vater und Sohn?
Es war ja so, als ich 8-jährig war, fuhr meine Mutter mit meiner Schwester und mir in die Schweiz. Dann kam der Vater zum Zionistenkongress. Ich habe wenig greifbaren Kontakt mit dem Vater gehabt, obwohl ich also sehr innig und intensiv mich ihm zugehörig fühlte. Als er dann in Zürich auftauchte mit seinen beiden Bücherkoffern, da blieb er ja einige Tage bei uns und da hat er eigentlich recht gut meine Frau kennenlernen. Und obwohl er natürlich es gern gesehen hätte, wenn sein Sohn eine Jüdin geheiratet hätte, hat er die Frau Aline sehr ins Herz geschlossen. Sie war auch sehr liebreizend. Und ich kann mich erinnern, wie mein Vater, als er wegfuhr, hatte, wie damals ja Mode war, eine Weste, Rock und Weste, und hatte in der Weste seine Uhr mit einer großen Goldkette. Etwas altmodisch. Da hat er seine Uhr mit der Goldkette losgelöst von der Weste und gab mir seine Uhr, und die Kette gab er meiner Frau. Und dann sagte er, das schenke er uns. Das Wort schenken hat er gar nicht verwendet, das gebe er uns. Und ich sagte ihm, du hast ja dann keine Uhr und keine Kette mehr. Er hat gesagt, ich brauche keine Uhr und keine Kette. Und diese Uhr habe ich noch, die trage ich abwechselnd mit einer anderen Uhr, von der ich Ihnen jetzt gleich etwas erzählen werde. Es war so, wenn Leute, die in Russland ins Ausland fahren konnten, genügend Geld hatten, kamen sie immer zurück mit zwei Sachen. Erstens mit einer Schweizer Uhr und zweitens mit einem Fotoalbum, auf dem dann in Relief irgendetwas war, entweder ein Reiter mit Pferd oder irgend so eine jugendstilige Dekoration, nicht wahr? Und diese Uhr hatte mit dem obligaten Fotoalbum, hatte mein Vater auch von einer Schweizer Reise wieder mitgebracht nach Litauen. Und diese Uhr, die habe ich zufällig, habe ich heute die andere Uhr an, aber ich wechsle immer. Die habe ich, und meine erste Frau Aline hat noch diese Kette, die sie auch sehr in Ehren hält. Das ist übrigens so, ich habe keinen Wunsch nach Besitz. Ich brauche nicht den Gegenstand, ich brauche das Symbol nicht. Ganz wenige Gegenstände, an denen ich wäre auch nicht unglücklich, wenn ich sie nicht mehr hätte, aber zu denen habe ich eine Beziehung, das ist diese Uhr meines Vaters und diese andere Uhr, von der ich Ihnen gleich erzählen werde. Ich habe keinen Wunsch nach Besitz und wenig. Ich habe nur ganz wenige Gegenstände, zu denen ich eine Besitzesbeziehung habe, die mir etwas bedeutet, aber auch nicht so viel, dass ich unglücklich wäre, wenn der Besitz aufhören würde, aber immerhin. Und solche zwei Gegenstände sind die Uhr meines Vaters und die andere Uhr, von der ich Ihnen gleich berichten werde.